Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf und mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern kann. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Kalle hat es vorhin schon ganz kurz gesagt. Mein Name ist Patrick Ildin, um genau zu sein. Und ich bin vom christlichen Kinderhilfswerk Compassion. Und ich habe die besondere Freude, heute Morgen mit euch diesen Gottesdienst zu feiern, mit euch die Predigt zu halten und euch im Anschluss dann auch noch ein bisschen mehr davon zu erzählen, was Compassion genau ist und was wir machen. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr auch. Lasst uns beginnen mit der Predigt. Lasst uns beginnen mit einem sehr spannenden Thema und einem sehr interessanten Text, der mich bewegt und hoffentlich heute Morgen auch euch. Ich möchte damit beginnen, euch zu bewegen, uns in Bewegung zu bringen. Und ich weiß, das ist nicht so üblich bei einer Predigt, aber ich möchte meine Predigt damit starten, dass ich euch heute Morgen mal drei Fragen stelle. Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt und wenn ihr in der Lage seid, lasst euch darauf ein. Es sind drei Fragen, die aufeinander aufbauen. Und meine erste Frage an euch ist, wer von euch hatte denn heute Nacht die Möglichkeit, in einem eigenen Bett zu schlafen? Den würde ich mal bitten, aufzustehen. Genau, es wird aktiv, bleibt stehen, die Fragen bauen aufeinander auf. Zweite Frage. Wer von euch hatte heute Morgen die Möglichkeit zu frühstücken? Der darf mal die linke Hand heben. Und weil ich weiß, in jedem Raum gibt es immer so jemanden, wenn dein Kühlschrank voll war und du einfach nicht wolltest, hattest du trotzdem die Möglichkeit. Gut. Dritte und letzte Frage. Wer von euch hatte heute Morgen die Möglichkeit, die Kleidung, die er trägt, aus einer Auswahl, aus einem Kleiderschrank heraus auszuwählen? Der darf noch die rechte Hand heben. Sehr gut. Jetzt bleibt mal ganz kurz so stehen und ich lade euch mal ein, blickt euch mal kurz um. Nehmt mal kurz wahr, wie die anderen so dastehen. Ja, wir sind alle in einer ähnlichen Haltung, das ist ja ganz schön. Ich darf euch beglückwünschen. Ob ihr es wusstet oder nicht, wenn ihr diese Fragen mit Ja beantworten konntet und jetzt so steht wie ich, macht nur kurz hoch, bleibt mal so stehen. Wenn ihr die Fragen mit Ja beantworten konntet, dann gehört ihr offiziell zu den 20% der reichsten Menschen weltweit. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, vielleicht auch nicht, aber lasst das mal kurz wirken auf euch. Lasst es mal kurz wirken. Weil wir stehen hier vorne so, weil wir einen Gott haben, der es wirklich gut mit uns meint. Der uns im wahrsten Sinne des Wortes überreich versorgt. Und wenn wir schon so stehen, das ist eine gut überlieferte biblische Gebetshaltung, dann lasst mich gerade beginnen und noch zum Anfang beten. Großer Gott, und jetzt stehen wir hier vor dir mit erhobenen Händen und hoffentlich auch mit erhobenen Herzen. Herr, du versorgst uns. Ganz oft nehmen wir es gar nicht mehr wahr. Ja, die Sorgen und der Alltag ist groß und vieles von dem, was du uns zuteil werden lässt, geht oft unter in dem Trubel. Darum bitte ich dich, Herr, lass das hier heute Morgen einfach auch ganz bewusst ein Raum sein, in dem du uns begegnest, in dem uns offenbar wird, was du tust, für uns ganz konkret, aber auch darüber hinaus. Lass das hier eine Zeit werden, wo wir deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit ganz neu begegnen dürfen. Hab Dank. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch setzen. Auch hier gibt es eine gut überlieferte Tradition. Gerade im Jüdischen ist es normal, dass man Gebete und auch Predigten im Laufen und im Stehen quasi begleitet. Daher, wenn es dich jetzt quasi juckt und du sagst, ach, so im Stehen meine Predigt zu stehen, fühl dich frei, ich habe damit kein Problem. Ich möchte mit euch heute Morgen über etwas reden, das mir am Herzen liegt. Ich möchte darüber reden, über etwas, das wir gerade eben auch schon erlebt haben. Spuren Gottes in dieser Welt. Die Geschichte, die er schreibt, in dieser Welt, in unserer aller Leben. Und eine Geschichte, die ganz oft so ein bisschen unter dem Radar läuft, etwas unbeobachtet passiert, aber trotzdem große Auswirkungen hat. Und ich möchte darüber reden, was diese Geschichte mit uns zu tun hat. Wie sie ja uns anspricht, wie sie Teil von unserem Leben wird und umgekehrt auch, wie wir Teil dieser Geschichte sein können. Und diese Situation ist jetzt nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern sie basiert auf einer besonderen biblischen Begebenheit. Einer der bekanntesten Texte des Neuen Testamentes stellt nämlich genau diese Frage. Und darüber möchte ich mit euch reden. Wenn ihr das nachlesen wollt, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach nach. Sie steht in Lukas 10. Und es ist eine besondere Begebenheit. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Also quasi so auf dem Weg zu seiner letzten Etappe. Und auf diesem Weg ist er mit seinen Jüngern unterwegs. Und er hat sie ausgesendet in die umliegenden Dörfer, damit sie dort wirken. Und als sie zurückkommen, machen sie Halt an einem Ort und reden über das, was sie erlebt haben. Und Jesus sitzt inmitten seiner Nachfolger, hört ihnen zu, sieht, wie sie begeistert von dem reden, von Gebeten, von Wundern, von allerlei Möglichem, was sie gerade erfahren haben. Und in dieser Spannung sitzt Jesus, lächelt, hört ihnen zu, kommentiert und erklärt ihnen Dinge. Und es begibt sich, dass ein Schriftgelehrter dorthin kommt, diese Situation wahrnimmt und sich ja wirklich an dem, was er da sieht, unglaublich stört. Ein Schriftgelehrter, der sich in dem Wort Gottes sehr gut auskennt und der jetzt erlebt, mit was für Menschen Jesus sich da eigentlich abgibt. Jesus, der inmitten seiner Nachfolgerschaft sitzt, die, ich würde so sagen, sehr divers ist. Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch von den Umständen, aus denen sie kommen. Ja, das sind gelehrte Menschen dabei. So wie man sich die Schüler eines angesehenen Lehrers und Rabbiners vorstellt. Schriftgelehrte, Pharisäer, Menschen, die sich mit dem Wort Gottes auskennen. Das sind aber auch einfache Menschen, die eher nicht so richtig dazu passen. Das sind Fischer und Bauern. Das sind Widerstandskämpfer, die teilweise mit brutaler Gewalt versucht haben, ihre Meinung durchzusetzen. Das sind Zöllner dabei, die mit den Römern der damaligen Zeit paktiert haben und deshalb eigentlich nicht zum Volk Israel wirklich dazugehören. Da sind Menschen dabei, die ihr Leben, wir würden heute sagen, irgendwann mal verbockt haben. Prostituierte, Gewalttäter, Verlierer. Damals hat man sie einfach abgetan als Sünder. Sammelbegriff von Menschen, die die Regeln des Volkes nicht eingehalten haben und deshalb auch nach den kultischen Vorgaben nicht mehr wirklich dazugehört haben. Die einfach außen vor waren. Und diese Menschen versammeln sich um Jesus, bilden seinen inneren Kern, seine Nachfolgerschaft, quasi diejenigen, die symbolisieren, wofür Jesus eigentlich steht. Und diesen Schriftgelehrten stört das so sehr, dass er zu Jesus kommt und versucht, ihn in ein Streitgespräch zu vollstricken. Und der biblische Text sagt an der Stelle, er versucht, Jesus auszutricksen. Er stellt eine Frage an Jesus und sagt, Jesus, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dass diese Frage nicht ernst gemeint ist, nicht ehrlich gemeint ist, die erschließt sich eben, wenn wir sehen, wer um Jesus versammelt ist. Denn dieser Schriftgelehrte kommt ja nicht im Heimlichen, nimmt Jesus an die Seite und sagt, du Jesus, ich habe da mal eine Frage. Sondern inmitten dieser Menschen, die um Jesus versammelt sind, stellt er sich hin und fragt laut, damit alle es wahrnehmen, Jesus, erklär uns allen, die wir hier versammelt sind, nochmal, was notwendig ist, um das ewige Leben zu bekommen. Die Frage dieses Schriftgelehrten hat nicht die Absicht, eine Antwort zu bekommen. Die Frage dieses Schriftgelehrten hat einzig und allein die Absicht, die Menschen, die um Jesus herum sitzen, auf ihren rechtmäßigen Platz zu verweisen. Klar zu machen, wo sie eigentlich hingehören. Und dieser Platz ist nicht in der Mitte des Dorfes, in der Anwesenheit eines angesehenen Lehrers, in der Mitte der Gesellschaft. Dieser Schriftgelehrte hat einzig und allein das Ziel, diese Menschen zu diskreditieren und ihnen klar zu machen, dass sie nicht dazugehören. Und im übertragenen Sinne ist es eine Frage, die gut in unsere heutige Zeit passt. Eine Zeit, die sehr stark davon geprägt ist, von Menschen, die mit Macht auftreten, nach Macht suchen, die klar machen, dass endlich wieder die Zeit der Stärke angebrochen ist und die alles Mögliche tun, um auf den Schwächsten und auf den Verlorensten ja, herumzutrampeln, sie endlich wieder zurückzuweisen und ihnen ihren Platz zu zeigen. Auch bei uns. Und deswegen ist es diese Frage, Jesus, wofür willst du eigentlich stehen? Auf deinem Weg nach Jerusalem, auf deiner letzten Etappe, wofür stehst du eigentlich? Und Jesus ist mit dieser Frage konfrontiert und antwortet mit einem der bekanntesten Gleichnisse der Bibel. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen diese Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho wandert. Es ist ein bekannter Weg, der zwischen diesen beiden Orten liegt, der aber mitten durch eine Wüste geht und deshalb bei den Menschen der damaligen Zeit bekannt und gefürchtet ist, weil es eine gesetzlose Gegend ist, wo kaum jemand sich hin verirrt. Es ist ein anstrengender Weg und er ist übersät mit Räubern, mit Kriminellen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Der Mann auf seinem Weg wird überfallen von Räubern, die am Wegesrand lagern, die ihn sehen und die diese Gelegenheit nutzen, um ihn brutalst zu überfallen, ihn zusammenschlagen und im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Unterhose ausziehen. Ihn dann nackt, schwer verletzt und blutend, wie ein Stück Dreck, in den Abgrund, in den Abfluss der Straße werfen. Ihn dort zurücklassen und von dannen ziehen. Und eigentlich ist das Schicksal dieses Mannes damit besiegelt. Mitten in der Wüste. Kaum jemand weiß, dass er unterwegs ist. Kaum jemand verirrt sich überhaupt auf diesem Weg. Und er bleibt dort zurück. Halbtot heißt, er kann von sich aus nichts mehr tun. Er ist geschlagen am Wegesrand und kann sich selber nicht mehr helfen, aber er bekommt noch alle Umstände mit. Wie brutal muss diese Situation für diesen Mann sein? Und inmitten dieses Leidensmomentes sieht er jetzt, wie aus der Ferne heraus ein Mann über diesen Weg auf ihn zukommt. Und ich weiß nicht, was in diesem Mann passiert. Vielleicht entsteht so dieser kurze Moment so, Gott sei Dank, da kommt die Rettung. Und er sieht, dass der Mann näher kommt, dass er besonders gekleidet ist, dass es sich um einen Priester des Tempels handelt. Ein Mann, der ihm quasi wie von Gott gesandt wurde. Und als dieser Priester an die Stelle kommt, wo der Mann liegt, hält er an, schaut zu dem Mann, und wechselt dann die Straßenseite, um weiterzugehen. Wie zerstörend muss dieser Moment sein? Und als ob es noch nicht schlimm genug ist, kommt kurze Zeit später ein weiterer Mensch. Ein Levit, ein Gelehrter, der im Tempel angestellt ist, auch klar ersichtlich an seiner Kleidung, der ebenfalls an diese Stelle kommt und dasselbe Spiel wiederholt. Der den Mann wahrnimmt, anhält, um dann weiterzugehen und den Mann verletzt und zum Sterben zurücklässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Dutzende Predigten zu diesem Text gehört und viele Predigten, die versuchen jetzt das Verhalten dieser beiden Männer zu erklären. Und da gibt es gute und es gibt weniger gute Erklärungen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es an dieser Stelle gar nicht so sehr darum geht, warum diese beiden Menschen weitergehen. Ich glaube, dass es im Wesentlichen eine Sache ist, die hier herausstellt, nämlich, dass sie weitergehen. Denn es ist vollkommen egal, welche Erklärung, welche Begründung oder welche Ausrede wir jetzt anlegen. Die beiden Männer gehen weiter. Und die Situation des Mannes am Boden verändert sich nicht. Da, wo wir einfach weitergehen, wo wir dem Leid begegnen und uns entscheiden, vorbeizugehen, wegzuschauen, aus welchen Gründen auch immer, da entstehen Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Denn wenn wir uns in die Lage des Mannes hineinversetzen, was passiert denn in ihm? Der geschlagen ist, der sich das nicht ausgesucht hat, der aus welchen Gründen auch immer jetzt hier hilfesuchend am Boden liegt und dann erlebt, dass nicht nur einer, sondern zwei Menschen seine Situation wahrnehmen und einfach vorbeigehen. Der erleben muss, wie es ist, wie ein Stück Dreck in den Straßenrand geworfen zu werden. Und dann klar gemacht zu bekommen, dass er es nicht wert ist, dass andere anhalten. Dieser Mann am Boden erlebt, was es bedeutet, für diese Welt egal zu sein. Für andere Menschen egal zu sein. In dem Moment, in dem er in diesem Rand liegt, weiß er, dass er egal ist. Und gleichzeitig frage ich mich, was es mit den beiden macht, die vorbeigehen, die stehen geblieben sind und die ja die Situation wahrgenommen haben. Vielleicht sind sie auf dem Weg nach Jerusalem, nach Jericho und haben immer wieder diese Stimme im Hinterkopf, die ihnen diese Frage stellt: Hättest du nicht doch was tun können? Hättest du nicht anhalten sollen? Wäre es vielleicht einfacher gewesen, zurückzulaufen und Hilfe zu holen? Und was muss das für ein Ringen sein, das jetzt in diesen beiden Personen passiert, in dem Versuch, diese Stimme irgendwie zu beruhigen oder abzuschalten? Und wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich mich in die Lage hineinversetze, dann kenne ich diese Stimme. Dann kenne ich diese Situation. Denn wenn ich am Abend die Nachrichten schaue und sehe die Eindrücke der Welt, die Notlagen, die Krisen, die Kriege, die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit dieser Welt, wie oft sitze ich dann vor dem Fernseher und denke mir, warum hilft denn da keiner? Man müsste doch aktiv werden. Warum ist denn da keiner, der jetzt hier anfängt? Und wie oft ist es dann die Stimme, die ich mir selber auch einrede, die sagt, ja, aber was kann ich denn schon bewirken? Ich bin doch so unbedeutend. Was kann ich schon machen? Es müssten alle anderen aktiv werden. Es bräuchte eine Organisation, die aktiv wird. Oder Menschen, die sich bewegen lassen. Und überhaupt, was machen eigentlich unsere Politiker? Warum werden die nicht endlich aktiv? Und all diese Menschen, die Millionäre und Milliardäre mit all ihrem Geld und Einfluss, warum machen die nicht? Zuerst müssten doch all diese Dinge passieren. Es müssen sich Strukturen und Abläufe verändern. Und so sitze ich vor dem Fernseher und stelle mir die Frage, warum niemand aktiv wird. Das Bedeutsame an dieser Situation, sowohl der Mann am Boden als auch Priester und Levit gehen von dieser Situation mit der gleichen Lebenslüge in ihrem Kopf. Der eine liegt am Boden mit der Stimme, die ihm sagt, du bist egal für diese Welt, bleib hier liegen und stirb. Und die anderen gehen ihrem Alltag nach mit der Stimme, die ihnen sagt, es ist egal, ob du aktiv bist oder nicht, weil was kannst du schon verändern? Mach einfach dein Ding, der Rest ist egal. Und so gehen alle ihres Weges und die Situation und die Verzweiflung bleibt da. Und wir könnten an dieser Stelle Halt machen und uns jetzt in unserem Mitleid suhlen. Und an dieser Stelle greift Jesus ein und sagt, genau so ist es eben nicht. Und das ist das Bedeutsame für mich an diesem Gleichnis. Denn an dieser Stelle, wo die Verzweiflung am größten ist, lässt er eine weitere Person diesen Weg von Jerusalem nach Jericho gehen. Eine Person, die auch erkennbar ist an ihren Kleidungen, an ihren Klamotten, an dem, was sie dabei hat. Eine Person, die von dem Mann auf dem Boden relativ schnell erkannt wird als ein Samaritaner. Ein Mann, der irgendwie dazugehört und irgendwie doch nicht. Wie wir könnten heute sagen, ein Mensch mit Migrationshintergrund. Irgendwie Teil des Ganzen und irgendwie doch nicht. Es ist ein Mensch, der eigentlich allen Grund hätte, vorbeizugehen, weil dieser Mann am Boden überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Und als dieser Mann an diese Stelle kommt, passiert das, was der Mann zuvor erlebt hat. Wieder einer, der stehen bleibt, wieder einer, der herunterschaut. Und in dem Moment, wo der Mann schon überlegt, dass er jetzt weitergeht, begegnet der Samaritaner ihm am Boden. In dem Moment, wo der Samaritaner diesen Mann sieht, passiert etwas in seinem Inneren. Die Bibel spricht davon, er ist zutiefst in seinem Inneren bewegt. Also geht er vom Weg runter in den Abgrund dieser Gasse, beugt sich hinab und streckt seine Hand aus. Und in dem Moment verändert sich etwas. In diesem Moment, wo der Samaritaner Halt macht und dem Mann am Boden nahe kommt, da verändert sich die gesamte Geschichte. Und ich finde das so bewegend. Weil wisst ihr, an den äußeren Umständen hat sich in dem Moment ja noch gar nichts verändert. Der Mann liegt immer noch schwerst verletzt am Boden. Die Räuber sind immer noch irgendwo auf diesem Weg. Israel ist das gleiche Israel wie zuvor. Die Welt dreht sich genauso wieder. Aber in dem Moment, wo der Samaritaner seine Hand ausstreckt, in dem Moment, wo er klar macht, ich werde nicht weitergehen, da passiert etwas in dem Mann am Boden. Dieser kleine Funken, der entsteht und der sagt, hey, vielleicht hilft er mir doch. Vielleicht überlebe ich. Vielleicht kann ich meine Familie, meine Freunde nochmal sehen. Vielleicht gibt es einen Morgen. Und wisst ihr, wie man das nennt? Das ist Hoffnung. In dem Moment, in dem der Samaritaner anhält, sich bewegen lässt von dem, was ihm vor Füßen liegt, da entsteht Hoffnung. Und für mich ist das der zentrale Punkt dieses Gleichnisses. Wisst ihr, wir erfahren am Ende dieser Geschichte gar nicht, was mit dem Mann am Boden eigentlich passiert. Der Samaritaner nimmt das, was ihm zur Verfügung steht, verarztet notdürftig die Wunden des Mannes am Boden, packt ihn auf seinen Esel und trabt mit ihm über den steilen Weg runter nach Jericho. Und dort gibt er ihn in der Herberge ab und sagt, kümmere dich um diesen Mann. Wir erfahren nie, ob er überlebt, ob es ihm gut geht, ob er seinem Helfer irgendwie danken kann. All das ist vollkommen irrelevant. Das Wesentliche dieser Geschichte ist der Unterschied zwischen den Männern, die vorbeigehen, und dem Samaritaner, der sich bewegen lässt. Und für mich ist das der entscheidende Moment dieses Gleichnisses. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir selbst von der Welt bewegt sind. Ich sag's nochmal, wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir selbst von der Welt bewegt sind. Das Bedeutsame an diesem Gleichnis ist, Jesus macht deutlich, wofür er in dieser Welt eigentlich steht. Er macht mit jeder Faser seines Lebens, mit jedem Moment klar, was er eigentlich will. Die Geschichte Gottes in dieser Welt ist eine, die den Menschen zugewandt ist. Eine Geschichte, die darin besteht, diese Menschen, die am Wegesrand liegen, hoffnungslos, verzweifelt, geschlagen, ausgesetzt der Not und dem Elend dieser Welt, diesen Menschen zu begegnen und noch mehr. Jesus sagt mal, der Menschensohn ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ihnen nicht einfach nur zu begegnen, sondern aktiv auf diesem Weg unterwegs zu sein, mit offenen Augen und mit offenen Herzen und zu schauen, wer da liegt. Das ist Jesus' Geschichte in dieser Welt. Eine Geschichte, die vor über 1000 Jahren angefangen hat und die bis heute weitergeht. Eine Geschichte, die mich betrifft, weil ich irgendwann einer dieser Verlorenen war, die am Wegesrand darauf gewartet haben, dass er mir begegnet. Und es ist eine Geschichte, die mich einlädt, ihm hinterherzulaufen, auf diesem Weg, in dieser Welt. Die Not und die Hoffnungslosigkeit, die sind groß. Und wir können sie nicht leugnen. Es braucht mehr Menschen, die in Angesicht dessen sich der Situation stellen und sich bewegen lassen, ihre Augen, ihre Herzen öffnen und anfangen, die Hände auszustrecken. Jesus lädt uns ein. Er ist auf diesem Weg unterwegs und wir dürfen ihm nachfolgen. Ich bin gespannt, wie das für dich aussieht. Amen. Lasst uns unter seinem Segen gehen. Gott segne dich und mache dich zum Segen für andere. Gott öffne deine Augen und dein Herz für die Not der Welt. Gott erfülle dich mit Hoffnung und sende dich hinaus als Licht in der Dunkelheit. Und so segne und behüte dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.